Dieser Plan hat in der ganzen deutschen Immobilienwelt für Aufsehen gesorgt. Der Gröninger Hof sollte ein marodes Parkhaus mitten in Hamburg in ein dynamisches Wohn- und Gewerbegebäude in Holzhybridbauweise verwandeln. Otto Wulff und die Genossenschaft Gröninger Hof EG arbeiten dabei Hand in Hand. Und es gibt viele spannende Updates. Das wird eine ganz fantastische Episode. Mein Name ist Erik und ihr hört den Showroom. Schön, dass ihr dabei seid.
Showroom. Ein Otto Wulff Podcast.
Ich habe Björge Köhler aus dem Vorstand des Gröninger Hofs und Planungskoordinatorin Angela Wassmann von Otto Wulff in den Podcast eingeladen. Und worum es heute genau geht, das hören wir uns jetzt erst einmal an.
Im Herzen Hamburgs, in unmittelbarer Nähe zum Zollkanal, der St. Katharinenkirche und der Speicherstadt, entsteht derzeit eines der bemerkenswertesten Bauprojekte in der Freien und Hansestadt. Der Gröninger Hof ist die Verwandlung eines alten Parkhauses in ein genossenschaftlich organisiertes Gebäude für Menschen, das auf verschiedenste Lebensentwürfe eingeht. Familien mit Kindern leben hier künftig genauso wie Wohngemeinschaften oder Singles. Geteilte Hybridflächen und Gemeinschaftsorte für Genossenschaftsmitglieder und die Öffentlichkeit sowie integrierte Gewerbeflächen runden das ungewöhnliche Konzept ab. So der ambitionierte Plan. Das Vorhaben, das Vorstandsmitglied Björge Köhler selbst als Experiment für urbane Lebensqualität und neue Gemeinschaft bezeichnete, musste erst verschiedene Stadien durchlaufen, um zu dem heutigen Projekt zu werden. Warum so ein Vorhaben selten geradlinig verläuft, welche Herausforderungen es zu bewältigen gilt und wie das umsetzende Bauunternehmen Otto Wulff und der Gröninger Hof auch für unerwartete Wendungen Lösungen entwickeln. Das hört ihr jetzt.
Ja, wir haben es gerade gehört. Der Gröninger Hof hat im Norden eine gewisse Bekanntheit erlangt. Ein ehemaliges Parkhaus, das in einen modern konzipierten Holzbau verwandelt wird und das alles genossenschaftlich organisiert. Das ist ein besonderes Projekt. Aber Björge, erstmal danke, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich habe aber auch direkt eine Frage für dich, für die Leute, die das Projekt noch nicht so gut kennen. Wie kommt man auf so eine Idee wie für den Gröninger Hof?
Ja, schön hier zu sein. Nee, das ist, glaube ich, wirklich eine verrückte Idee gewesen, dieser Ort, dieses Parkhaus und erstmal der Gedanke, auch ein Parkhaus umzubauen. Wir werden sicher noch drüber sprechen, dass da nicht so viel draus geworden ist, wie man ursprünglich mal gedacht hatte. Die Idee kam tatsächlich aus dem Quartier, also ist schon einige Jahre her. Ich glaube 2019 haben sich einige Menschen, die aktiv sind in der Hamburger Altstadt, zusammengetan. Und da kam gerade dieses Thema auf, wie kommt eigentlich Wohnraum wieder in die Hamburger Innenstadt? Das kennen wir alle, abends ist es da total tot. Und dieses Parkhaus war es schon so ein bisschen am absteigenden Ast, stand mehr oder weniger leer und dann ist ein erstes Konzept entstanden. Damit sind wir zur Stadt gegangen und haben dafür geworben und haben uns dann auf die Grundstücksausschreibung beworben mit dem Gedanken, eine neue Genossenschaft zu gründen und so ist das Ganze dann gestartet. Also wir haben aus dieser Vision dann tatsächlich was gemacht und das durchgezogen.
Stand es denn von Anfang an fest, dass es genossenschaftlich organisiert wird oder war das alles in den frühen Phasen noch gar nicht so klar?
Für uns schon, also weil Genossenschaften einfach eine wirklich gute Form sind, um bezahlbaren Wohnraum zu organisieren und wir auch diese Idee des gemeinschaftlichen Eigentums, also die Menschen, die da wohnen, denen gehört am Ende dieses Haus. Ich meine, wie toll ist das, ne? Keiner kann dich kündigen, das Gebäude ist der Spekulation entzogen und so weiter. Für uns war das klar, ich glaube, bei der Stadt mussten wir da erstmal ein bisschen für werben, aber das ist auch auf offene Ohren getroffen und hat in Hamburg ja durchaus auch eine Tradition, also Genossenschaften. Das sind ja nichts Neues, insofern, ja.
Und wir haben es eben am Anfang schon einmal kurz gehört. Ihr habt hybride Flächen, Gemeinschaftsflächen. Wie funktioniert das überhaupt? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das eine Riesenumstellung für alle, die denn da bald einziehen? Oder ist das ganz einfach?
Ja, was man vielleicht kennt, sind so Baugemeinschaften, die oft auch so Gemeinschaftsräume haben, also Raum fürs ganze Haus, wo man mal eine Party feiern kann oder wo man mal mit einer großen Gruppe zusammenkommt oder mal kurzfristig Gäste unterbringen kann. So funktioniert das bei uns im Grunde auch. Du sagtest hybride Flächen. Die Wohnungen sind relativ klein und dann gibt es diese hybriden Flächen, die den Wohnraum erweitern. Es gibt da einen Raum nur für Kinder, es gibt einen Fitnessraum, es gibt einen großen Gemeinschaftsraum, es gibt einen Raum, der soll als Lebensmittellager genutzt werden. Das sind die Hybridflächen. Und die Menschen, die da später einziehen, das ist, glaube ich, auch interessant bei uns, die sind halt jetzt schon an Bord. Also die binden wir schon ein, die sind schon Teil des Bauprojektes, die werden informiert, die haben über die Grundrisse mitentschieden und die machen jetzt schon so ein bisschen, die bilden schon diese Gemeinschaft und diskutieren schon miteinander aus, wie das in Zukunft laufen soll. Wird sicherlich ganz anders, wenn die in diesem Haus wohnen, aber man macht sich schon darüber Gedanken, wie man eigentlich mit diesen Räumen umgeht, wie man Entscheidungen trifft in so einer Hausgemeinschaft und so weiter.
Und dann, damit die Leute da irgendwann einziehen können und dort ihr Leben leben können, muss das Ding erstmal gebaut werden. Und dafür habt ihr mit der Zeit Otto Wulff nach und nach ins Boot geholt. Da gibt es so verschiedene Stufen eigentlich. Und jetzt gucke ich mal zu dir, Angela. Hallo, ich freue mich auch, dass du dabei bist.
Hallo, ja, schön, dass ich mal mitmachen kann.
Beschreib doch mal so aus deiner Sicht die ersten Berührungspunkte zwischen Otto Wulff und dem Gröninger Hof.
Also mir ist gerade eingefallen, dass ich, glaube ich, das erste davon gehört habe, tatsächlich in den Tagesthemen. Wir hatten einen Beitrag und da stand, glaube ich, ein Paar noch im Parkdeck und hat gesagt, und hier wird später mal eine...
Ja, da dachten wir noch, wir wohnen im Parkhaus.
Genau, aber das war, glaube ich, ja, das war wahrscheinlich in 2024. Und Ende 2024 sind wir in den Wettbewerb eingestiegen. Das gab, glaube ich, 2 Durchgänge und irgendwann haben wir den Zuschlag bekommen und gestartet sind wir, dass wir in der Leistungsphase 3 schon einsteigen und unsere Expertise als GU mit einbringen in die weitere Planung.
Und wie war das für euch? Also wie kann man sich das vorstellen als Außenstehender? Es gibt 1000 Bauunternehmen in so einer Stadt und in Deutschland. Warum ausgerechnet Otto Wulff?
Ja, gar nicht so einfach, weil wir ja auch tatsächlich das erste Mal bauen mit diesem Projekt. Also es ist nicht so, dass man irgendwie seine etablierten Partner hat und dann weiß man sowieso schon, mit wem man es macht. Also uns war wichtig, eigentlich mit einem lokalen Player zu bauen. Das fanden wir gut. Wir haben dann relativ offen ausgeschrieben und im Grunde einfach Angebotsunterlagen zusammengestellt und sind über den Hamburger Markt gelaufen und haben uns so erste indikative Angebote geholt. Und dann war sehr schnell, also ihr habt damals in eurem Angebot schon viele Ideen eigentlich mitgebracht, wie man das Projekt noch weiterentwickeln kann. Das war ja auch der Gedanke dieser Pre-Con-Phase, dass man nochmal Sachen in Frage stellt, dass man nochmal überlegt, kann man das ein bisschen effizienter bauen, dass man nochmal über den Bauablauf nachdenkt, über Materialien, über Ausführungen und so weiter. Und das fanden wir dann eigentlich sehr überzeugend, also weil das wirklich, das hatte irgendwie Hand und Fuß und da waren viele gute, innovative Ideen auch nochmal bei, die wir dann in dieser Pre-Con-Phase ja nochmal durchgeknetet haben. Und ja, einiges davon hat es geschafft bis in die Umsetzung, einiges davon ist auf der Strecke geblieben, aber das ist, glaube ich, immer so.
Genau, da war ja ganz maßgeblich Erik Wölflingseder, unser Oberbauleiter für den Holzbau. Ich glaube ja auch nach wie vor, dass sein österreichischer Akzent da ganz wesentlich dafür ist, Vertrauen in den Holzbau zu schaffen. Nein, aber wir hatten uns strategisch auch für den Holzbau ausgerichtet und es ist natürlich ein super spannendes Projekt und Erik hat super viele Ideen mitgebracht. Vieles hat sich verändert im weiteren Planungsprozess und im weiteren Denkprozess über viele Themen, auch im Bereich natürlich von Sondierungen, die noch weitergeführt wurden, also was die Bausubstanz anging, Betonsanierung, Pfahlgründung, alles, was wir so für Themen haben, noch bevor wir überhaupt irgendwann was sehen werden im Hochbau, sind ja schon sehr viele Themen.
Holzbau, gutes Stichwort, ne? Also weil das ist ja in Hamburg auch gar nicht so einfach, Fachkompetenz im Holzbau zu finden. Und das war auf jeden Fall auch etwas, was Otto Wulff dann ausgezeichnet hat für uns, ne? Dass ihr da Know-how habt, dass ihr Fachbauleiter in dem Bereich habt und Planer an der Hand und so weiter.
Ja, also besonders Holzhybridbau, also wir nennen es ja so, weil wir ja auch einen Anteil Beton haben, den wir bauen, auch gerade aussteifende Elemente und dann den Holzbau eben damit kombinieren beziehungsweise an den Beton anschließen. Und das bedarf tatsächlich einer gewissen Expertise, mit eigenen Leuten diesen Holzbau zu montieren, auch in der Planung mit eigenen Leuten voranzugehen. Das sind alles gute Voraussetzungen auf jeden Fall.
Ich finde das ganz spannend, weil du hast gerade gesagt, dass schon ganz viele Dinge passieren. Ich war kürzlich in der Nähe vom Gröninger Hof unterwegs. Und von außen lässt sich noch nicht so richtig ahnen, was da alles schon hinter den Kulissen passiert ist. Ich nehme mal an, so ein Projekt funktioniert einfach ganz anders als ein kompletter Neubau. A, ist das korrekt? Und was bedeutet das überhaupt für den Fortschritt von diesem Projekt?
Also wir haben ja unten im Kellergeschoss angefangen und haben noch sondiert. Es mussten auch tatsächlich noch Bestandspfähle, die jetzige Gründung darstellen des Parkhauses, mussten noch weiter sondiert werden. Dafür haben wir auch extra ein Gerät von weit, weit weggeholt. Diese Art des Gerätes war da noch nicht zum Einsatz gekommen. Und das sind alles Untersuchungen, die passiert sind. Es ist auch eine große Fernwärmeleitung unten schon umverlegt worden. Wir sind vor allen Dingen auch mit der Betonsanierung gestartet. Der Beton ist ja in einem recht schlechten Zustand. Das ist ja auch der Grund, warum viele Bauteile gar nicht erhalten werden konnten. Also eine hohe Tausalzbelastung, damit viel Korrosion in den Bewehrungen und Bauteile, die erhalten bleiben, die müssen saniert werden und das sind so Arbeiten, die schon unten passiert sind.
Ja, und so ein bisschen ist es so, auch wenn das Parkhaus jetzt im Grunde ja oberirdisch abgerissen wird, man sieht ja am Ende in dem Neubau nichts mehr vom Parkhaus, ist es trotzdem so ein bisschen so, als würden wir im Bestand bauen, weil wir auf die alten Fundamente aufsetzen. Auch diese Situation, in der wir uns da befinden mit den ganzen Nachbargebäuden, das ist wahnsinnig eng. Wir haben 3 Brandwände. Genau, was du gerade sagtest, teilweise wurden ja schon Pfähle eingebracht,
genau,
noch während wir im Bestand waren. Also das führt dazu, so ein bisschen wie in so einer Altbausanierung auch, dass man manchmal den dritten Schritt vor dem ersten machen muss, weil das irgendwie statisch jetzt schon notwendig ist, da irgendwelche Pfähle zu setzen. Und dann wird erst das Parkhaus abgerissen. Der Baufortschritt, da sind schon Dinge passiert, nur sie sind halt noch nicht so sichtbar. Und jetzt hat der Abbruch begonnen. Das ist auch ein wichtiger Meilenstein. Und ich glaube, das kann man auch so sagen. Am Ende sind wir dann auch froh, wenn dieses Parkhaus endlich weg ist. Weil das jetzt nicht unbedingt diese Idee am Anfang, wir haben da schon einen Rohbau und können uns im Grunde den Rohbau sparen, die hat sich halt überhaupt nicht bewahrheitet.
Das klingt für mich unfassbar komplex. Also ihr habt den Abbruch, ihr habt die Dinge, die ihr im Bestand erhalten wollt, ihr habt eine relativ dichte Bebauung rundherum, ihr müsst mit Kranen rankommen. Also Angela, aus deiner Perspektive, ist das extrem komplex im Vergleich zu einem normalen, in Anführungszeichen, Bauvorhaben oder ist es einfach nur anders?
Ja, das ist extrem komplex. Also das Alte mit dem Neuen jetzt zu kombinieren und auch zusammenzubringen, unterschiedliches Setzungsverhalten von Bestandsfehlen, die sich nicht mehr setzen, von neuen Fehlen, die sich noch bewegen werden. Das sind alles natürlich Themen, die Randbebauung. Wir haben zum Beispiel auch ein Erschütterungsmonitoring in die Nachbargebäude eingebaut, um da zu gucken, was passiert da in den angrenzenden Gebäuden. Und dann kommt noch zusätzlich die Kombination von Beton und Holz dazu, die das auch nochmal sehr anspruchsvoll machen. Insgesamt in der Planung, was ja mein Thema hauptsächlich jetzt ist.
Ja, ich glaube, also es gibt Komplexität auf verschiedenen Ebenen. Es ist kompliziert zu bauen. Und dann haben wir aber auch, also das ist ja dann eher so unser Thema, auch diese wahnsinnige Nutzungsvielfalt mit einem Kulturraum und einer Kulturwerkstatt. Dann haben wir Gewerbeflächen, dann haben wir Wohnungen. Also auch dieser Mix ist etwas, was gar nicht so einfach ist zu handeln.
Na, da war ein kleineres Thema, muss man schon sagen. Der Waschmaschinenraum, der war, glaube ich, im Obergeschoss. Da hatten wir vorgeschlagen, das eben auf eine Etage runterzusetzen, damit es auch auf einer Betondecke ist. Wir werden später ein Feuchtemonitoring haben, auch besonders um zu gucken, dass keine Feuchteschäden dem Holz was anhaben können, da sehr früh reagieren zu können.
War so ein Ergebnis aus der Precon-Phase, ne? Und es war einfach ein guter Punkt, der euch dann irgendwann aufgefallen ist. Ja. Hey, lasst den doch in Massivbau packen.
Das klingt für mich, als wenn da sehr viele Variablen drin und da scheint es mir auch ein bisschen unausweichlich, dass auch mal was anders verläuft als ursprünglich geplant. Ich meine, Björg, du hast es schon gesagt, so ihr hattet ursprünglich einen ganz anderen Plan. Wie kann man sich das denn vorstellen? Dann sitzt ihr als Bauherr da und wir als Bauunternehmung und man merkt, es läuft einfach nicht so, wie der ursprüngliche Plan war. Was passiert dann?
Ja, dann setzt man sich erstmal zusammen und redet drüber.
Also das ist ja ein ganz großer Benefit in diesem Projekt, dass wir tatsächlich ein sehr vertrauensvolles Verhältnisse haben und dass man tatsächlich die Karten einfach auf den Tisch legt und nicht taktiert und nicht versucht, die Probleme kleinzureden oder zu verschieben, sondern wirklich, wenn es aufploppt, zu sagen, so, jetzt haben wir Asbest gefunden, was machen wir jetzt?
Und das macht ja auch was mit der Zeit und natürlich dann auch mit den Kosten.
Ja, das braucht man, glaube ich, jetzt auch nicht schönreden. Natürlich gibt es Punkte, wo wir hart miteinander verhandeln müssen, weil es irgendwie die Baukosten und Zeitpläne und so berührt. Aber ich habe auch den Eindruck, dass wir da einfach eine gute Gesprächsebene haben und auch eine gute Vertrauensbasis, um sowas dann auch so aufzulösen, dass es für alle Seiten am Ende irgendwie funktioniert und tragbar ist. Also ich habe das Gefühl, dass wir da auch einfach ehrlich miteinander umgehen.
Ja, das ist ein sehr vertrauensvoller Umgang.
Und so wie ich das mitbekommen habe, war es denn so, ihr habt einfach denn eine Lösung gefunden, nächsten Schritt erarbeitet. Wie kann man damit umgehen, ohne das gesamte Projekt jetzt zu riskieren? Was sind denn jetzt gerade Herausforderungen, mit denen ihr euch noch umtreibt? Also was muss jetzt gerade gelöst werden?
Ja, du hast es gesagt, ne? Asbest ist gerade das große Stichwort, was uns umtreibt. Wo wir auch noch nicht so ganz die Lösung für haben. Ja, und gerade verschiedene Optionen eigentlich durchspielen.
Also es war ja beprobt, das wird ja immer gemacht. Und es gab auch asbesthaltige Materialien, die auch vorher ausgebaut wurden. Auch ganz normales Verfahren, aber jetzt sind uns Einbauteile kleinerer Art sozusagen vor die Füße gefallen beim Abbruch, die vorher nicht bekannt waren. Das hat auch kein Muster und kein System. Mal gibt's diese kleinen Abstandshalter und mal sind es halt Kunststoffteile, die kein Asbest enthalten. Und muss viel beprobt werden und es muss Lösung gefunden werden, weil asbesthaltige Abfälle müssen eben deponiert werden. Eigentlich war es geplant, den kompletten Abbruch, so wie er beprobt war und so wie die Bauteile klassifiziert waren, ihn zurück ins Recycling zu bringen. Und jetzt müssen wir einen Teil des Abbruches Stand heute deponieren. Und da werden aber auch noch in Anlehnung an Pilotprojekte, die es auch schon gibt, auch Sortiermöglichkeiten noch diskutiert, dass man das noch weiter reduziert. Und wir haben noch an der Abbruchreihenfolge gearbeitet, so dass wir möglichst viel zuverlässig Abbruch produzieren können, der eben wieder ins Recycling gehen kann.
Ja, und das war schon erstmal so ein kleiner Super-GAU, ne? Also es war wirklich
total.
Das Parkhaus war im Grunde freigemeldet und wirklich unerwartet und auch ungewöhnlich, wie diese Dinger da verteilt sind in den ganzen Wänden. Das kann sich ja bisher keiner so richtig erklären, welche aus Kunststoff sind und welche aus Asbest. Es ist überhaupt kein System dahinter. Und im Moment sind wir so ein bisschen so eigentlich à la Minute unterwegs. Ne? Wir tauschen uns einmal die Woche aus und gucken, wie kann das jetzt weitergehen, damit wir nicht einen Stillstand auf der Baustelle haben. Und das ist aber, glaube ich, schon dann auch wieder diese Idee, in so ein Recycling zu gehen. Etwas, was das Projekt auszeichnet und wo auch viele Beteiligte irgendwie Bock drauf haben, in so einem Moment dann zu gucken, hey, können wir da wenigstens eine Erfahrung draus generieren? Können wir da jetzt irgendwie ein kleines Pilotprojekt starten, aus dem wir dann wenigstens was lernen? Hat das vielleicht dann auch noch einen positiven Nachhaltigkeitsaspekt, dass wir den ganzen Betonschutt dann nicht irgendwie deponieren und dann ist die Deponie voll mit Material, was eigentlich recycelt werden könnte? Das haben wir ja immer mal wieder, dass wir Dinge ausprobieren. Auch beim Holzbau sind wir in der neuen Musterholzbaurichtlinie unterwegs. Sichtbares Holz in den Wohnungen, das wird sehr, sehr schön. Aber auch das musste erstmal durchgesetzt werden mit den geltenden Brandschutzregularien.
Ich finde das sehr beeindruckend. Also man hört ja hier ganz klar raus, so, okay, es tun sich manchmal irgendwelche Hürden auf. Da wird geguckt, wie kann man die überwinden? Wie kann man sogar noch was Positives draus mitnehmen? Was ich mich nur frage, bei all diesen Stolpersteinen, die euch da vielleicht in den Weg gelegt worden sind, hat sich dann an dem Nutzungskonzept, was ja letztendlich der Nordstern dieses Projekts ist, noch irgendwas geändert? Oder können die Leute, die von Tag 1 dabei waren, immer noch sagen, okay, es ist genau dieses Nutzungskonzept weiterhin?
Da hat sich eigentlich wenig getan. Selbst in der Architektur und den Grundrisszuschnitten haben wir eine große Konsistenz seit dem Architekturwettbewerb. Also 2021, glaube ich, war das, da haben wir einen Wettbewerb ausgeschrieben, den haben dann Duplex-Architekten gewonnen. Und seitdem gibt es ja auch im Planungsteam eine große Kontinuität. Also viele sind nach wie vor dabei. Auch jetzt in dem Moment, wo ihr die Planung übernommen habt als Generalübernehmer, ist trotzdem das Planungsteam teilweise gleich geblieben. Und das Nutzungskonzept, das war irgendwie stabil, auch wenn es ungewöhnlich ist. Ne? Dieser Mix mit viel Gewerbe, 20% Gewerbe etwa, das ist sehr unüblich für Wohnungsbauten in Hamburg oder in Deutschland. Aber das haben wir so durchgezogen, weil wir auch der Meinung sind, dass es an diesem Ort, so urban gelegen, mitten in der Innenstadt, auch genau das Richtige.
Das ist vielleicht das Konstanteste an dem ganzen Projekt, dass die tatsächlich das Nutzungskonzept so geblieben ist. Aber da wart ihr ja von Anfang an auch sehr klar. Da war ja auch ein langer Weg schon mit den Genossinnen und Genossen.
Ja, auch da genau gibt es eine große Kontinuität. Da sind eben einfach auch Haushalte schon dabei. Die haben ihren Eigenanteil bei uns angelegt und damit finanzieren wir ja auch dieses Projekt. Und da gibt es auch eine große Kontinuität, ja.
Ihr habt jetzt eingangs schon gesagt, der Bestandsanteil dieses Projekts hat sich mit der Zeit verändert, einfach weil es viele Wendungen gab. Hat sich dadurch auch eure Sicht auf das Thema Bauen im Bestand geändert oder in irgendeine Richtung bewegt?
Das absolut Wichtige ist eben, dass man Sachen untersucht, also auch zwangsläufig intensiver, als man das bei einem Neubau machen will, also Varianten sich überlegt und untersucht und darüber einfach gut im Gespräch bleibt und dann gemeinsam abwägt, was ist hier noch wirtschaftlich umsetzbar, einfach auch sehr bewusste Entscheidungen zu treffen. Hier beim Projekt wird nichts leichtfertig gemacht.
Das ist ja ein gutes Beispiel, die Rückwand, die erhalten werden sollte, was einfach als sich zu aufwendig und zu kompliziert und ich sage auch mal zu teuer dargestellt hat. Es gab schon auch Momente, wo wir aus wirtschaftlichen Gründen Entscheidungen gegen den Bestandserhalt getroffen haben. Und jetzt könnte man sagen, naja gut, ihr seid gestartet mit der Idee, wir bauen ein Parkhaus um. Jetzt reißt ihr das Parkhaus komplett ab. Ja, dann hättet ihr ja auch gleich Tabula Rasa machen können. Und ich würde immer noch sagen, nee, das ist schon immer noch etwas, was es zu einem nachhaltigen Projekt macht. Auch das haben wir ja durchrechnen lassen. Es sind etwa 42% weniger CO2-Emissionen, als wenn wir einen Neubau auf die grüne Wiese stellen würden. Einfach nur, dass wir eben auf dieses überwiegend auf das bestehende Fundamentraster gehen und Teile dieser Bodenplatte erhalten bleiben. Das merkt man schon. Also das macht dann immer noch Sinn, auch wenn man am Ende vom Parkhaus nichts mehr sieht. Dieses bisschen Bestandserhalt in der Erde, in diesem Hafenschlick, diese ganzen Pfahlgründungen, ja, die sollte man halt weiter nutzen. Das ist einfach ökologisch klug. Wir haben viel gelernt, aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt ganz anders auf das Thema Bestandserhalt schaue.
Zu diesem Thema wollte ich noch ergänzen, diese Brandwand, die nicht mehr zu halten war. Da kamen dann aber auch in der Fortschreibung der Planung Themen auf, Verformungsthemen. Da musste noch nachgegründet werden, da musste noch, sage ich mal, das Tragwerk ertüchtigt werden. Und das hat dazu geführt, dass die Gründung dann auch am Limit war und diese Abstützungen, die mal geplant waren, einfach nicht mehr umsetzbar waren in einem wirtschaftlichen Rahmen. Und das passiert natürlich auch im Planungsprozess. Je mehr man verfeinert, je mehr man nachrechnet, je mehr alle Fachdisziplinen verdichtet werden, gibt es auch immer noch Themen dann, die nochmal betrachtet werden müssen.
Wenn ihr jetzt unabhängig von diesen Wendungen, die es da gab, auf ein paar Dinge rückwirkend gucken würdet und vielleicht anders machen würdet, wenn ihr noch ein vergleichbares Projekt auf die Straße bringen müsstet. Was wären denn die wichtigsten Erkenntnisse, die ihr da erzählt habt?
Ich würde sagen, wenn der GU noch ein bisschen früher reinkommt in die Projekte. Also wir haben ja Mittel und Wege, sage ich mal, um viele Sachen doch ein bisschen intensiver schon zu betrachten. Das, finde ich, ist manchmal allein bei den Planern noch in den Phasen gar nicht so möglich, nur aus der Planersicht. Wir bringen eben unsere Ausführungsexpertise rein und wir wissen, wie funktioniert so eine Fallgründung? Was geht wirklich nachher draußen? Wie funktioniert die Baustelleneinrichtung, um mal nochmal ganz vorne anzufangen? Wo müssen die Kräne stehen? All das sind natürlich Dinge, die man als GU, wenn man die früh ins Projekt bringen kann, die dann natürlich für Wirtschaftlichkeit sorgen. Das war ja auch ein Thema, dass wir das Kellergeschoss nochmal umgeplant haben, weil wir die Kräne eben in den Innenhofbereich gestellt haben und nicht vor das Gebäude.
Ja, da würde ich total mitgehen. Also ich glaube, es macht immer Sinn, die es ausführen, einfach früh in die Projekte reinzuholen. Ne? Das mit dem Kran ist ein super Beispiel. Das hätte man schon von Anfang an berücksichtigen können. Man hätte vielleicht, wenn man ehrlich ist, auch schon ganz am Anfang in der Ausschreibung für so einen Architekturwettbewerb gewisse Dinge mitgeben können zur Konstruktion des Holzbaus, zu Grundrissen. Da hätte man vielleicht Fertigbäder vorsehen können, etwas, was dann später nicht mehr geht. Ja, also ich glaube, das ist ein guter Punkt, einfach in den frühen Phasen sich schon mit denen zusammentun, die es am Ende ausführen und bauen. Und dann ein spannender Gedanke, um nochmal weiterzudenken. Wir haben ja versucht, unser Vertragswerk und so auch irgendwie partnerschaftlich aufzusetzen, so dass wir uns gegenseitig auch verpflichten, dass wir einfach gemeinsam am Ziel des Projekterfolgs arbeiten. Das fände ich spannend, sowas auch nochmal weiterzudenken und zu überlegen, kann man sowas eigentlich auch als so Projektteams auch zusammen mit der Planung, zusammen mit den Bauherren, zusammen mit den ausführenden Firmen. Also da gibt es ja auch Gedanken zu, dass man einfach gemeinsam am Erfolg des Projektes am Ende profitiert, sowas auch, auch in vertraglichen Konstellationen mitzudenken.
Ja, und wenn wir jetzt auf die aktuellen und auch nächsten Schritte gucken, dann interessiert die Leute und mich natürlich, was passiert denn jetzt und als nächstes?
Also super ist, dass wir jetzt gerade letzten Freitag die Bemusterung des Mockups haben. Also wir haben Fassadenmuster gebaut. Das hängt da auch in der neuen Gröninger Straße an unserem Baucontainer und das ist auch wirklich gut geworden. Und das wurde zusammen mit dem Oberbaudirektor bemustert. Das steht aber auch, ist auch eine Auflage aus der Baugenehmigung. Es ist ein ganz wichtiger Termin, weil wir jetzt auch sicher die Fassade ausschreiben können und wissen jetzt auch, dass sie so gebaut wird. Weil der war sehr erfolgreich, der Termin.
Ja, war ein sehr angenehmer Termin. Und es ist auch für uns cool, ne? Weil jetzt hat das Haus ein Gesicht und jetzt kann man sagen, so wird es wirklich aussehen und es ist haptisch, man kann das mal anfassen. Und das wird ja so eine gewellte Blechfassade mit unterschiedlichen Grüntönen, also durchaus auch ein bisschen was Ungewöhnliches in Hamburg. Also irgendwie spannend. Also ich glaube, da kann man sich auch dran reiben. Aber da waren wir uns letzten Freitag auch zusammen mit dem Oberbaudirektor alle sehr einig, dass das gut aussieht und an diesem Ort auch gut passt und irgendwie spannend ist und eine gute Architektur ist.
Also ich finde es auch super, weil das so auch das alte Parkhaus widerspiegelt, so eine Blechfassade, Wellblechfassade. Und wenn man dann durch den Toreingang geht in den Innenhof, sieht man ja nur noch Holz.
Aber ich glaube schon, also es ist schon hart, ne? Es ist eine Blechfassade, es ist sehr urban und dann kommt man rein und hat innen diese warme Welt, wo dann alles aus Holz ist und wo dann auch sichtbar wird, dass es ein Holzbau ist. Das ist, glaube ich, schon ganz cool.
Und dann würde mich natürlich noch interessieren, wie die nächsten Schritte aussehen.
Also ich hoffe, dass jetzt relativ bald der Abbruch irgendwie zu einem guten Ende kommt, weil einfach da drin größten Risiken stecken. Wir haben es jetzt gesehen mit dem Asbest, mit der Nachbarbebauung und so weiter. Das ist einfach ein Schritt, den wir gerne abschließen wollen, um dann aufwärts zu kommen. Wie geht's für uns als Genossenschaft weiter? Wir werben gerade sehr dafür, unsere Gewerbeflächen zu vermieten. Wir suchen einfach noch Menschen, die Lust haben, an diesem Ort auch Gewerbe zu betreiben. Das sind so unsere nächsten Schritte. Und ich sag mal, Mitte 28 planen wir, das Gebäude in Betrieb zu nehmen. Da kann immer noch was dazwischen kommen, aber das ist das, was wir jetzt erstmal so auf dem Tisch haben. Und darauf freuen wir uns natürlich sehr.
Und dann ist das Projekt abgehakt oder habt ihr noch mehr in den Startlöchern?
Also grundsätzlich ist der Gröninger Hof ja ein bisschen mehr als nur so ein Baugemeinschaftsprojekt. Wir sind inzwischen auch über 600 Mitglieder, was wirklich viel ist. Und da merkt man auch, dass so diese Idee der Genossenschaft und auch einer neuen Genossenschaft auch in der Stadtgesellschaft irgendwie auch viel Zuspruch trifft. Und all diese Mitglieder wollen vielleicht auch irgendwann mal irgendwo Wohnraum bekommen oder wollen vielleicht auch sich in das nächste Projekt einbringen. Und das ist auch der Gedanke, dass wir aus diesem Piloten jetzt gute Erfahrungen ziehen und dann weitere Projekte entwickeln, die ähnlich funktionieren. Also auch wieder mit Einbeziehung der Mitglieder auch weiterhin als Genossenschaft. Und vielleicht kurzer Ausblick, ich war gerade in Zürich mit einigen unserer Mitglieder. Da haben irgendwie die ganzen großen Player der Stadt sich vor 10 Jahren zusammengetan und haben gemeinsam eine neue Genossenschaft gegründet. Und diese neue Genossenschaft hat ein ganzes Pilotquartier gebaut mit baulich total interessanten Häusern, aber auch spannenden Grundrissen, ganz viel Gemeinschaft. Das wäre vielleicht so eine Vision für Hamburg auch. Also die Player in dieser Stadt, die Wohnung bauen, die auch über Kapital verfügen, die großen Genossenschaften. Ja, lasst uns doch sowas gemeinsam machen nächstes Mal und vielleicht irgendwo ein gemeinsames Pilotquartier hinstellen, wo wir solche Ideen noch weiterdenken zusammen.
Ich glaube, mit Blick auf die Uhr, wir sind auch schon halbwegs am Ende angekommen. Ich würde jetzt gerne nochmal wissen, die Leute, die jetzt einen Blick hinter die Kulissen mit uns gewagt haben, wo können sie denn mehr Informationen bekommen oder wie kann man vielleicht sogar die Genossenschaft noch unterstützen, in irgendeiner Form mitmachen? Was ist jetzt noch möglich und wo gibt's die Infos?
Also mehr Infos zum Gröninger Hof findet ihr auf unserer Website. Das ist www.gröninger-hof.de. Da findet man auch eine ganz gute Presseschau. Also wenn man wirklich tief einsteigen will, auch so ein paar Fachartikel über das Gebäude und so weiter. Und auch unterstützen kann man uns immer gerne. Man kann bei uns Mitglied werden. Wir sind eine offene Genossenschaft. Man kann sich aber auch aktiv einbringen, in unserer Kulturwerkstatt zum Beispiel mitwirken. Ja, wenn ihr Ideen habt für weitere Projekte oder andere Gedanken oder auch an Wohnungen interessiert seid oder so, meldet euch einfach bei uns.
Und die Gewerbeflächen habt ihr auch noch.
Die gibt's auch noch.
Ja, ich glaube, ich bedanke mich für das Gespräch. Das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank für eure Teilnahme. Von unserer Seite auch nochmal. Wir auf den Otto-Wulff-Kanälen posten natürlich auch regelmäßig über die Themen vom Gröninger Hof. Als gute Partnerschaft folgt uns also auch gerne rein Otto Wulff auf LinkedIn und Instagram. Und kommentiert gerne, wenn ihr noch Themenwünsche habt, mehr über den Gröninger Hof erfahren möchtet oder über Projekte von Otto Wulff. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal, wünsche euch allen noch einen schönen Tag, Abend oder wie spät es auch immer bei euch ist und sage Tschüss und bis bald.